So, eine wunderschöne guten Morgen. Ja, es freut mich sehr, heute mit euch da zu sein. Und ja, ich gebe einen kurzen Bericht vielleicht über Israel. Ich war ja mit einer Reisegruppe, mit 21 Teilnehmern waren wir in Israel. Und das war diesmal sehr besonders, weil ja, normalerweise sind wir also mit 50 Teilnehmern, Jugendliche in Israel in dieser Jahreszeit. Aber diesmal, verständlicherweise, waren es viel, viel weniger. Und ja, die haben sich ja alle angemeldet und dann kam diese Bedrohung aus dem Iran. Und wir dachten schon, ja, diese Reise können wir absagen, weil die sagen alle ab. Und es waren 23 Anmeldungen und diese Morgen, wo wir abgereist sind, haben dann zwei spontan noch abgesagt und schlussendlich sind wir dann mit 21 Personen nach Israel gegangen. Und ja, es war eine besondere Zeit. Wir waren die einzigen Touristen im Land. Sie können sich mal vorstellen, für den Tourismus, was das für ein Schlag ist. Ja. Wir waren im Altstadt Jerusalem und ich habe da bei den Armeniern etwas gekauft und er sagte mir, du bist der erste Kunde seit 7 Monaten. Ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, für die arabischen Geschäfte dort im Altstadt Jerusalem ist es tatsächlich eine Katastrophe. Allgemeine Stimmung im Land, man merkt, man hat sich, und das ist nicht so gut, man hat sich an den Krieg gewöhnt. Da ist ein gewisser Alltag hineingekommen, das Volk lebt weiter, das jüdische Volk ist ja ein Volk, der so ein Stehauf-Volk, ja. Und sie leben ihre Leben und man merkt krasser Unterschied zwischen der Islam und das jüdische, israelische Volk. Islam, sie zelebrieren den Tod und die Juden zelebrieren das Leben. Das sind krasse Unterschiede. Wenn ein Soldat stirbt, ist es ein Trauer für das ganze Volk. Wenn ein Terrorist stirbt, ist es ein Märtyrer, der sein Ziel erreicht hat. Das sind so kleine Unterschiede in diesem ganzen Konflikt. Aber in allgemein, auch in Israel, stellen sich die Menschen die Frage, wo geht es hin? Wie geht es weiter? Auch wenn es jetzt zu einem Friedensabkommen kommt oder einem Waffenstillstand. Was ist in einem Jahr? Was ist in 2 Jahren? Was ist in 3 Jahren? Der Krieg hat sich geändert. Auf einmal wird Iran zur Bedrohung für Israel. Das nördliche Grenze, das gesamte nördliche Grenze, alle Siedlungen dort musste man evakuieren. Das sind ja keine Siedlungen, sondern Ortschaften. Alles musste man evakuieren. 150.000 Israelis im eigenen Land Flüchtlinge. Dann wiederum die Not im Gazastreifen. Was ist auf dem Tag danach? Das sind viele Fragen, die offen sind. Und in diese ganze, ich sage jetzt mal, Chaos im Land sind wir hineingekommen und ich sage euch, die Menschen waren erstmal erstaunt. Sie waren erstaunt, dass überhaupt jemand kommt. Aber das hat sie genau zu Eifersucht geführt, dass sie merken, erstmal Ermutigung und Eifersucht. Ermutigung in dieser Hinsicht, dass sie merken, es gibt noch solche, die uns lieben. Ja. Es gibt noch solche, die hinter uns stehen, ja, die sogar bereit sind in Zeiten, wo mindestens von den Medien her es alles sehr dunkel aussieht und gefährlich, trotzdem nach Israel kommen. Also von Gefahr haben wir nichts gemerkt im Land. Ich behaupte mal zu sagen, es war noch nie so sicher für uns Touristen wie diesmal. Ja, ich weiß, das tönt vielleicht ein bisschen komisch, aber so war es tatsächlich. Auf der anderen Seite, sie fragen sich die Juden, warum? Und da konnten wir auch eine Antwort geben. Durchs Wort Gottes, durch dies, was wir sehen, was über dieses Land, Region und Volk noch zukommt. Also es war eine sehr gesegnete Zeit, aber mir ist auch bewusst, diese Zeit war gesegnet, weil viele Geschwister da hinten standen, auch unter anderem die Gemeinde in Bern, wo auch für diese Reise gebetet habe. Und die Teilnehmer haben uns gesagt, es ist schon interessant, unsere Eltern zu Hause haben Panik und wir sind im Land und haben null Panik. Ja. Das ist ein kleiner Unterschied, je nachdem, welche Perspektive man bekommt. Also ich möchte mir danken einfach für alle Gebete, fürs Durchtragen und ja, wir wollen auch für den Frieden Jerusalem beten. Ich möchte noch diese Versammlung mit Gebet anfangen. Ja, aber Vater, wir danken dir, dass wir vor dir kommen dürfen. Als Gemeinde, als Geschwister im Herrn, vor dir, der du allmächtig bist, der du Himmel und Erde geschaffen hast. Und Herr, es ist dein Wille, dass die Gemeinde vor dir kommt. Und wir haben alle Grund, vor dir zu kommen. Dich lobe und preise für all dies, was du für uns vollbracht hast. Über deine Liebe, Staunen, welche du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Und danke, Herr, dass wir sehen, du hast alles unter Kontrolle. Wir sehen, wo unsere Welt hingeht, wie viel es gottloser wird. Und auch in Israel sehen wir diese Konflikte immer stärker und stärker wird. Und wie diese Feindseligkeit gegen dieses Volk immer größer und größer wird. Und wir wissen, all dies ist biblisch. Das gesamte Ereignis nimmt biblische Dimensionen auf. Und wir sehen, es kommt der Tag, wo du wiederkommst. Erstmal für deinen, die Gemeinde. Aber dann wiederum als König in Jerusalem zu herrschen. Und so beten wir für den Frieden Jerusalem. So beten wir, Herr, dein Reich komme. Aber wir wissen, Herr, solange wir noch auf Erden sind, ist es noch Gnadezeit. Und in dieser Zeit, gib uns Weisheit, Licht und Salz zu sein. Gib uns Weisheit, dich zu begegnen durch Gebet. Genau darum geht es auch heute, Herr. Wir wollen über Gebet reden. Über die Art und Weise, wie wir mit dir reden dürfen und können. Und all dem öffne du unsere Augen, unsere Herzen, sodass wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, ihr habt alle so eine Kette bekommen. Und da steht dieser wunderbare Vers, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dieser Vers hat zwei Bedingungen für einen Gebet, der schlussendlich erhört wird. Das erstens, es ist das Gebet einer Gerechten, wir werden auch sehen, was Gerechte heißt. Und dann, es vermag vieles, wenn es ernstlich ist. Also nochmal, der Betende ist der Gerechte. Und der Gerechte, was ernst meint, sein Gebet wird schlussendlich erhört. Ja, aber was ist dann Gebet? John Wesley, der bekannte Erweckungsprediger, der sehr viel erreicht hat zur Ehre Gottes, er sagte, und bitte, das sind nicht meine Worte, das sind John Wesleys Wörter. Und vielleicht sieht es für die eine oder andere übertrieben, aber John Wesley hat gesagt, ein Mann, der nicht 3 bis 4 Stunden am Tag betet, ist kein Mann Gottes. Okay, wer betet 4 Stunden am Tag? Ich muss jetzt kein Beichte ablegen. Ja. Aber er war so einer. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht von heute auf morgen geschieht. Diese persönliche Zeit mit Gott. Und Gebet kann sehr unterschiedlich sein. Es kann das Zeit des Gebets in der stillen Kämmerlein. Es kann dann sein, wenn ich im Auto sitze und irgendwo hingehe, fahre. Es kann dann sein, wenn ich im Arbeitsplatz bin. Diese Beziehung mit Gott, das Reden mit Gott. Aber John Wesley, wenn er dies gesagt hat, sagte er es primär in einer Hinsicht. Das persönliche, stille Kämmerlein. Ich und Gott. Ja, ich fragte mich auch schon, ja, wie war dies überhaupt möglich? 4 Stunden am Tag. Wir arbeiten 8,5 Stunden, da kommen noch 4 Stunden Gebet hinzu, da sind wir schon bei 12 Stunden, dann schlafen wir noch 6 Stunden, dann sind wir schon bei 18 Stunden, dann essen wir noch 3-mal am Tag, sind noch mal 1,5 Stunden, es bleibt nicht mehr viel übrig für den Rest vom Tag, ja. Aber John Wesley war so einer, er wusste, ohne Gebet funktioniert gar nichts. Ohne meine ständige Abhängigkeit von Gott wird es nie funktionieren. Und wir sehen die Früchte in seinem Dienst, nicht nur von ihm, auch von vielen anderen Männern und Frauen Gottes. Und bei den Männern und Frauen Gottes, die vieles gewirkt hat im Reich Gottes, das waren Männer und Frauen, die eins gelernt haben. Sie haben gelernt, in einer Abhängigkeit von Gott zu sein und zu bleiben. Und diese Abhängigkeit zeigt sich durch Gebet. Und Gebet, ja, wenn man so darüber redet, ihr müsst sehen, Menschen aller Religionen beten. Und wir werden auch Zeugnisse hören von Menschen anderer Religionen, die sagen, mein Gebet wurde erhört. Aber wurde sie wirklich erhört, wenn sie in einen Nix hineinbeten? Wenn sie, ich sage jetzt mal, im Islam, Allah des Islams anbeten? Wenn sie Gebete sprechen, die aufgeschrieben sind, aber nicht wirklich beten zu der einzigen wahren Gott, Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 4, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt nur einen Weg zu Gott, dem Vater, und dieser Weg ist Jesus Christus. Und Jesus selbst, er sagt, alles, was ihr mein Vater bietet in meinem Namen, wird euch gegeben. Also wenn andere kommen, ja, mein Gebet wurde erhört. Und er betete nicht im Namen Christi, nicht durch diesen einzigen Weg, Jesus Christus. Menschen anderer Religionen, dann sage ich mal, es war vielleicht der Placebo-Effekt. Es musste so geschehen. Aber Kraft des Gebets erfährt nur jemand, der in und durch Christus betet. Durch den Heiligen Geist in uns, im Namen Jesu Christi. Und wir müssen verstehen, Gebet ist Kampf. Gebet ist nicht einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr anfangt zu beten. Was ist ein Phänomen, wo oft geschieht? Wir werden müde. Weil oft nehmen wir dann Zeit im Gebet, wenn wir noch ein bisschen Zeit übrig haben. Und das ist meistens am Abend. Und was geschieht am Abend? Man ist müde, der Herr gibt es einen im Schlaf und wir schlafen während dem Gebet ein. Aber nicht dies ist das Gebet, welches wir im Wort Gottes sehen. Und wir sehen im Wort Gottes, lass uns öffnen, Kolosser 4, Kolosser 4, Vers 12, da lesen wir über einen Mensch namens Epaphras. Und dieser Epaphras war der Gründer der Gemeinde in Kolosser. Aber er war nicht mehr in Kolosser, aber er wusste, es gibt einen Weg oder eine Art und Weise, wie er weiter für die Gemeinde kämpfen kann. Und der Weg ist, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist. Ein Knecht des Christus, der allezeit in dem Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zu Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Was lesen wir über Epaphras? Erstmal, er kämpft für euch im Gebet. Er ist ein Kämpfer, er hat die Gemeinde nicht vernachlässigt. Er hat nicht gesagt, ich habe eine Gemeinde gegründet, Ziel erreicht, nächstes Ziel. Sondern in ihm war diese Gemeinde ständig vor Augen. Und er kämpfte für diese Gemeinde weiterhin in Gebet. Warum beten wir für die Missionare? Warum beten wir für Familie Isis, die in Uruguay ist? Nur weil es auf der Gebetsliste vorkommt? Die Gebetsliste ist sehr wichtig. Sie erinnert uns, aber wir beten und unser Gebet ist ein Kampf, weil wir wissen, das Gebet hat Kraft. Und oft erfahren wir es nicht immer direkt. Ich habe von einem Missionar gelesen, ein treuer Missionar. Der war viel auf seine Knie vor Gott im Gebet. Aber in seinem ganzen Leben sah er kein Frucht seiner Missionsdienst. Er war irgendwo unter den Stämmen unterwegs. Hat sie missioniert. Kein Frucht, kein Frucht, kein Frucht. Und man berichtet über ihn, dass er in gewisser Hinsicht frustriert gestorben ist. Jahre später kamen Missionare in diese Gegend und sie waren überrascht, dass diese Stämme schon alle von Christus wussten. Sie waren überrascht, Gemeinde zu finden in diese ganze Region. Und sie fragten, wie ist dies möglich? Es war dieser eine Missionar, der seinen Dienst treu tat. Er blieb dran. Er war in dieser Abhängigkeit vom Herrn. Und der Herr gibt Frucht in seiner Zeit. Aber es heißt Kampf. Gebet ist Kampf. Gebet muss gelehrt werden. Es ist ein Prozess. Ich glaube, wir kennen es alle, vielleicht weniger und mehr. Aber es sind Eltern, Mütter, Väter, die für ihre Kinder beten. Wann hören wir auf, für unsere Kinder zu beten? Wann sollen wir aufhören? Nie. Nie, danke. Ja, vielleicht hört man auf, wenn sie gläubig geworden sind. Oh nein, dann kommen auch Anfechtungen, dann kommen Kämpfe. Dann kommen die Enkelkinder. Es hört nie auf. Es ist diese intensive Zeit vor Gott. Und warum beten wir? Weil wir wissen, Gebet hat Kraft. Lass uns öffnen Lukas Kapitel 22. Da lesen wir über den Herr selbst. Und wenn wir über unseren Herrn Jesus Christus reden, in keinem Evangelium kommt es so oft vor wie im Lukas Evangelium. Im Lukas Evangelium sehen wir immer der betende Herr. Lukas 22 lesen wir Vers 42. Wir sind da in Gethsemane und wir lesen, Jesus betet. 41, 42. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete. Und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht meins, sondern dein Wille geschehe. Es ist der Herr selbst, unser Herr Jesus Christus, der abhängig war von seinem Vater. Es ist Jesus selbst, der ständig diese Kontakt und Beziehung suchte zu seinem Vater. Und wir müssen sehen, es ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Aber da, wo der Sohn sich erniedrigt hat, Knechtgestalt annahm, war er ständig, oder er hatte diese tiefe Sehnsucht, gemeinsam mit seinem Vater zu haben. Und wie hat man diese Gemeinsamkeit? Wie hat man diese Gemeinschaft? Durch Gebet. Jesus selbst erbetete. Was haben die Jünger in dieser Zeit gemacht? In Matthäus 26 geht es um den gleichen Bericht. Und Matthäus 26 soll auch für uns eine Lektion sein, auch wenn wir nicht keine Kraft haben. Dann lesen wir Vers 40 und 41. Wieder in Gethsemane. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet. Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch war müde. Es war ein langer Tag. Sie haben vieles erlebt. Sie haben ein gutes Essen gehabt. Und nach diesem ganzen langen Tag waren sie so müde, sie konnten kaum noch mit Jesus beten. Aber da kam es darauf an. Da kam es darauf an, dass sie jetzt vor dem Herrn kommen, weil die Stunde der Versuchung stand vor der Tür. Gott sei Dank hat Jesus Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet. Und trotzdem sagt Jesus, wacht und betet. Seid nicht gefangen vom Fleisch, sondern vom Geist. Dies, was der Geist in uns ruft. Ja, was ist dann Gebet? Das Gebet hat verschiedene Facetten. Unser ganzes Leben soll schlussendlich ein Lobpreis zur Ehre Gott sein. Aber das Gebet, das persönliche Ich und Gott, im stillen Kämmerlein, zeigt eins, Abhängigkeit von Gott. Es zeigt, wie sehr du wirklich abhängig bist von Gott. Das ist etwas, was Menschen oft erleben, wenn Anfechtungen und Probleme hineinkommen. Und oft kommen so Situationen in unser Leben hinein, wir können es vielleicht nicht einordnen, wir fragen warum, aber jeder Mensch, der mal durch eine schlimme Krankheit hindurchgehen kann, eins bezeugen, in dieser Zeit habe ich Gott mehr gesucht als je zuvor. Es war diese Zeit, wo ich bei Gott viel näher war, als Zeiten, wo es mir sehr, sehr gut ging. Wenn wir glauben, alles dient uns zum Besten, das sind auch solche Zeiten, Zeiten, die uns zum Besten dienen, weil wir haben eins gelernt, Abhängigkeit. Aber es zeigt auch, durch schwere und gute Zeiten sollten wir in diese Abhängigkeit bleiben. Warum beten wir vor dem Essen? Das Gebet vor dem Essen kann ein reiner, ich sage es, Floskel werden. Es kann auch nur ein Ritual noch sein. Es kann Tradition sein. Aber warum beten? Erstmal müssen wir verstehen, Jesus selbst betet vor dem Essen. Paulus selbst, in dieser ganze Sturm, der über ihm kam, dort auf dem Schiff, wo bald unterging, was tut er? Er stärkt die ganze Mannschaft. Er nimmt das Essen, er dankt dafür und sagt, iss, weil bald braucht er diese Kraft. Aber er vergisst nicht zu danken. In allem ist diese Dankbarkeit vor Augen. Diese Dankbarkeit zeigt Abhängigkeit von Gott. Gebet führt uns näher zu Gott. Im Gebet geschieht oft dies, dass wir Gottes Führung selbst erleben durch Gebet. Im intensiven Gebet, wo wir unser Anliegen vor Gott bringen, geschieht Folgendes: Nicht meine Wille wird Gottes Wille, sondern Gottes Wille wird meine Wille. So mehr ich Gott erlebe im Gebet, verstehe ich immer mehr, wie Gott ist, wie Gott denkt. Und dementsprechend werden die Anliegen Gottes auch zu meinen Anliegen. Und durch Gebet antwortet Gott und führt Gott. Ja, Gebet ist das beste seelsorgerliche Werkzeug. Man kann viele Methoden bringen. Man kann lange Gespräche führen, das gehört alles dazu. Aber ein Prinzip ist wichtig. Wo gehst du hin, wenn du Nöte hast? Wo gehst du hin, wenn du nicht mehr weiter weißt? Das ist eine wichtige Frage auch von den Seelsorgern. Wie sieht deine Beziehung aus mit Gott? Lebst du in dieser Beziehung? Und der Seelsorger sollte den Menschen schlussendlich dorthin bringen, wo er selbst wieder auf den Knien vor Gott kommt und merkt, ich muss wieder abhängig sein von Gott. Durch eigene Werke, durch eigene Methode werde ich schlussendlich nicht diese Leben führen können, allein zur Ehre Gottes. Und so ein Punkt ist tatsächlich bei der Seelsorger: Wie sieht dein Gebetsleben aus? Und das kann ich jetzt so gut sagen, aber lass das Wort Gottes zu uns sprechen. Wir öffnen die Psalmen, Psalm 37. Da lesen wir Vers 5. Und dieser Vers kennt ihr. Befiehl den Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er es vollbringen. Befiehl, übergebe es Gott. Sag es Gott. In Hebräisch wird das Wort benutzt in diesem Vers. Gol al Adonai. Gol heißt, wälze es auf dem Herrn. Übergib es Gott. Was ist der Moment, wo du es Gott übergeben hast? Und das geschieht durch Gebet, durch Vertrauen im Gebet. Wird Gott auch sorgen. Befiehl dem Herrn. Wir öffnen Psalm 50. Psalm 50 lesen wir, und dieser Vers ist ja ein sehr bekannter Sonntagsschulvers, Vers 15. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Rufe mich an. Gott sagt nicht du dies und jenes, sondern er sagt nur eins: Rufe mich an. Rufe Gott an. Es hat damit zu tun, dass wir in einer Abhängigkeit von Gott leben und bleiben. Und jeder kann das selbst beantworten. Auf was baue ich meine Zukunft auf? Auf was baue ich meine Sicherheit auf? In der Schweiz, es ist halt so, es liegt ein bisschen Natur der Sache. Schweiz ist ein reiches Land, stimmt's? Ja, da müsst ihr mal im Orient gehen, dann merkt ihr, wie reich die Schweiz ist. Und oft bauen wir unsere Sicherheit auf was auf? Auf Ersparnisse, auf Sicherheiten, die schlussendlich weltliche Sicherheiten sind. Das heißt nicht, dass wir einfach, ich sage jetzt, naiv sein müssen. Aber auf was baust du die schlussendliche Sicherheit auf? Auf dem Herrn oder auf irdische Sachen? Und so oft legen wir auf irdische Sachen mehr Wert als auf dies, was Gott uns gegeben hat. Das Geistliche. Beziehung mit Gott. Abhängigkeit von Gott. Und Jesus lebte in dieser Abhängigkeit. Und wo die Jünger es sahen, wie Jesus gelebt hat, wo die Jünger gesehen haben, wie Jesus selbst ständig sein Vater gesucht hat. Lesen wir Lukas 11, Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und dieser Satz zeigt uns, er war länger im Gebet. Teilweise lesen wir, dass er eine ganze Nacht im Gebet war. Dann wiederum lesen wir 40 Tage und 40 Nächte. War Jesus im Gebet, in Gemeinschaft mit seinem Vater. Und die Jünger erlebten es. Wir lesen, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Auch sie hat diese tiefe Sehnsucht gehabt, so eine Gemeinschaft mit Gott haben zu dürfen, welche Jesus selbst hatte. Und auch wir können diese Gemeinschaft haben, wenn Christus wirklich in uns wohnt. Jesus selbst ist uns Vorbild, was Gebet heißt. Und wir können durch das gesamte Wort Gottes gehen und immer wieder diese Vorbilder sehen. Ein Abraham, ein Mose. Mose war mehrmals 40 Tage und 40 Nächte vor Gott. Mose musste auch lernen, was es heißt, in einer Abhängigkeit von Gott zu handeln. Das kam nicht von heute auf morgen. Mit 40 ging er in die Wüste. 40 Jahre lang war er in der Wüste als Hirte, weit entfernt von allem, bis Gott sich selbst ihm offenbarte und er selbst gelernt hat, was es heißt, abhängig sein von Gott. Und so wurde er zu Werkzeug in Gottes Hand, so dass er das Volk Israel aus dem Land Ägypten herausführte mit 80. Aber dies war nur möglich, indem er gelernt hat, eins, in dieser Abhängigkeit von Gott zu sein und zu bleiben. Und wir sehen, wie Gott mit Mose in gewisser Hinsicht Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Diese tiefe Gemeinschaft, nochmal mehrmals 40 Tage und 40 Nächte. Und über Gott sagt Mose, er ist der demütigste Mann auf Erden. Demut lernen wir, indem wir abhängig sind. Nicht ich, sondern er. Nicht meine Kraft, sondern seine Kraft. Nicht durch Kraft und nicht durch Herr, sagt Gott das Volk, sondern durch meinen Geist. In einer Abhängigkeit von Gott. So eine war schlussendlich Mose. Wir können über Elia reden. Und Jakobus, unsere Stelle aus Jakobus 5, Vers 16, er spricht über Elia, über die Kraft seines Gebetes. Elia ist Prophet des Herrn, vom Gott gesandt. Er war ein Prophet der Gnade, ein Prophet des Gerichts. Aber das Gericht und der Gnade kamen durch Abhängigkeit, durch Gebet. Wir können über den Gebet eines Daniels reden. Und das lohnt sich. Hausaufgabe für heute Abend, Daniel Kapitel 10 durchzunehmen. Und wir sehen, was geschieht durch Gebet und Fasten. Durch Gebet und Fasten sehen wir, wie ein Daniel das unsichtbare Welt selbst bewegt. Was im unsichtbaren Welt geschieht, wenn ein Mann oder eine Frau, wenn ein Mensch Gottes aufrichtig vor Gott kommt. Und ich bin überzeugt, dass das, was Daniel erlebt, er hat es vielleicht anders erlebt als wir, aber der Art und Weise, wie das unsichtbare Welt bewegt wird durch Gebet, erleben auch wir, wenn wir ernsthaft beten. Das lesen wir Daniel Kapitel 10. Dann wiederum ein Paulus. Wenn man ab Apostelgeschichte sieht, bis hin zu dem Brief eines Paulus, welcher Mann er war. Ein Mann des Gebetes. Er betet für jede einzelne Gemeinde. Er betet für jede einzelne Gemeinde bei Name. Er erwähnt die Mitglieder der Gemeinde bei Name. Er kämpft für sie. Und Paulus war ständig vor Gott. Das lesen wir in alle seine Briefe über seinen Gebetskampf. Und das zeigt, Paulus hat nicht aufgehört, wenn er irgendwo war. Er kämpfte weiter. Und der Kampf ist im Gebet. Und Geschwister, dies gilt auch uns. Dieses tiefe Abhängigkeit von Gott und diese Kraft wahrzunehmen, welche Gott uns gab. Dieses Werkzeug wahrzunehmen, welche Gott uns gab. Gebet. Gebet. Und so kommen wir zu unserem Text. Lass uns öffnen, Jakobus Kapitel 5. Und ich weiß, dieser Text ist nicht immer so einfach. Man kann es unterschiedliche Auslegungen, vor allem wenn es um Heilung ging. Aber lass uns lesen, Jakobus 5, ab Vers 13. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand gutes Mutes? Er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihm aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Er hört auf mit diesem Beispiel an Elia, zum zeigen, das Gebet des Gerechten hat Kraft. Und da lesen wir nochmal ab Vers 13 über den Mensch, der wegen Unrecht leidet. Und das Unrecht leidet, glaube ich, in diesem Kontext, es geht darum, du leidest, weil du Christus gehörst. Du leidest, weil du ein Zeugnis bist. Du leidest, weil du nicht schweigst um die Wahrheit Gottes. Du leidest, weil du Licht und Salz bist und dies der Welt nicht passt. Es kann natürlich auch andere Leid sein. Aber es heißt da, leid jemand von euch Unrecht. Ich sage jetzt mal, unsere Sprache, wenn jemand gemobbt wird, weil er ein Kind Gottes ist. Was soll er tun? Bete. Geschwister, Gebet hat Kraft. Es ist so wichtig, dass wir dann, wenn wir von anderen gehasst werden, weil wir Christus gehören, dass wir da nicht nach menschlicher Art handeln, sondern nach der göttlichen Art. Und die göttliche Art ist, betet für den Menschen, unter dem ihr leidet. Was geschieht, wenn ein Mensch anfängt zu beten für einen anderen, der ihn verfolgt? Und Jesus sagt in dieser bekannten Predigt, Matthäus 5, 6 und 7, liebt eure Feinde, betet für sie. Warum das Ganze? Damit sie auch errettet werden. Der Christ hat ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug heißt Gebet, um in diese Zeiten der Not zu bestehen und ein Zeugnis zu sein. Weiter sagt er da, leidet jemand von euch Unrecht, er betet. Er soll beten. Ist jemand gutes Mutes, er soll Psalmen singen. Psalmen singen, kann man auch sagen, Psalmen beten. Und ich ermutige die, wo angefochten sind, wisst ihr, Psalmen zu singen, Lobpreislieder zu singen, christliche Lieder zu singen, wo Christus wirklich im Zentrum ist, das ist persönliche Ermutigung, wiederum ist es auch ein Gebet. Durch die Psalmen, wer offenbart sich da? Gott selbst. Die Psalmen sind voll von Gottes Eigenschaften, der Art und Weise, wie Gott handelt, in Bezug auf Gericht, in Bezug auf Gnade. All dies haben wir in den Psalmen. Ermutigende Psalmen, ermahnende Psalmen. Aber singt Psalmen. Vielleicht können wir es auch noch so verstehen. Genau dann, wenn es euch gut geht, verlässt den Quelle des Heils nicht. Die Quelle, wo er euch Freude gibt, bleibt dran. Bleibt dort. Ob Leid, gute oder schlechte Zeiten, bleibt beim Herrn. Ständig. Und dann ist jemand von euch krank. Und auch da gibt Gott und ein wichtiger Ruf an uns alle. Der Kranke, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten. Da steht noch mit Ölsalben. Ich habe unterschiedliche Auslegungen gelesen in Bezug auf das Ölsalben. Aber schlussendlich geht es, und das bestätigt auch Vers 15, über das Gebet des Glaubens, welche Kraft hat. Aber was will er damit sagen? Wenn du krank bist, bist du nicht allein in dein Kampf. Und wer ruft du zu dir? Du rufst eigentlich diese Instanz der Gemeinde, welche Gott eingesetzt hat, über die Gemeinde, damit sie für dich beten. Aber was geschieht, wenn die Älteste für dich beten? Schlussendlich wird es ein Anliegen der gesamten Gemeinde. Es ist ein gemeinsamer Kampf für den, der durch Nöte geht und in diesem Kontext Krankheiten. Jetzt lesen wir aber unterschiedliche Art Krankheiten. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Also wir lesen da, so wird es jetzt vom Schlachter übersetzt, es gibt andere Übersetzungen, es ist andere, das steht, er wird geheilt, aber es wird gerettet. Das heißt, Gott wird ihn hindurchtragen. Haben wir Verheißungen, dass wir immer von unserer Krankheit geheilt werden? Nein. Weil sonst, wenn es so wäre, würde ein Mensch ja gar nicht mehr sterben, oder? Jeder von uns, wo älter wird, der weiß, auf einmal kommen die Gebrechen. Stimmt? Auf einmal kommen Probleme, körperliche Probleme. Und man weiß und man merkt, dieser Körper, in dem wir leben, er ist vergänglich. Eins wird immer erneuert, unsere Innere. Dieser Innere ist nicht vergänglich. Und der sollte erneuert werden. Und durch Gebet wird das Innere gestärkt, so dass auch der Kranke gestärkt wird im Innere. So dass nicht das Äußerliche, das Fleisch im Vordergrund ist, sondern das Innerliche, dies, was ewig bleibt. Das ist auch wichtig. Wir beten, dass die Menschen gesund werden, aber wir müssen auch aufpassen. Wenn der 90-Jährige schwer krank ist, was wissen wir? Der Körper ist schwächer geworden. Und es kann gut sein, dass er nicht geheilt wird davon. Aber was wird definitiv beim Herrn sein? Er selbst hat diese Verheißungen, dass Gott mit ihm ist. Und wir sollten da oft mehr, viel mehr beten. Herr, gib ihm Kraft in dieser Situation, nicht zu verzweifeln, sondern abhängig sein von dir und in dieser Situation ein Zeugnis zu sein über eine bessere Hoffnung, der wir haben. Er sollte dies viel öfter unser Gebet sein. In diese Not ein Zeugnis zu sein für eine wunderbare Hoffnung, der keine uns wegnehmen kann. Keiner. Wenn das Leib gesund ist, wunderbar, sei gesegnet. Aber ein gesunder Leib bringt uns nicht im Himmel, sondern ein wiedergeborener Mensch, der erneuert wurde durch den Geist Gottes. Aber nochmal, der Angefochtene, der Kranke, er muss eins wissen, du bist nicht allein. In deinem Kampf stehen die Älteste, steht die Gemeinde, stehen Geschwister im Glaube. Und dann nochmal kommen wir zu unseren Gebetslisten, welche wir in der Gemeinde haben. Geschwister, diese Gebetslisten sind nicht da, um sie auszudrucken und irgendwo hinzulegen. Sie sind da, damit wir gemeinsam unsere Geschwister, unsere Missionare, damit wir gemeinsam sie vor dem Herrn bringen, gemeinsam kämpfen, so dass wir auch dies da erfüllen, was da steht. Es soll nicht eine reine Tradition sein, eine Aberratten von Anliegen und das war, sondern wir kämpfen für unsere Geschwister im Gebet. Schlussendlich brauchen wir es alle, auf irgendeine Art und Weise. Das Gebet füreinander. Aber wir gehen jetzt zu Vers 15. Und das Gebet des Glaubens. Was ist das Gebet des Glaubens? Das Gebet des Glaubens, es ist der Mensch, der ja betet. Wir lesen in Vers 16b, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn er ernstlich ist. Das Gebet des Glaubens ist schlussendlich das Gebet, der ernstlich gemeint ist. Es ist der Gebet der Gerechte. Aber wer ist gerecht? Wer ist gerecht?
Wir alle schlussendlich, die wir Kinder Gottes sind, sind gerechtfertigt worden. Und wir haben diesen Vers ja in den letzten Jahren viel durchgenommen in der Gemeinde, vor allem in der Bibel, Gebetsstunde. Wir gehen ja durch den Römerbrief. Aber in Römer Kapitel 3, da sagt Paulus, erstmal der Mensch selbst ist nicht gerecht. Vers 10. Römer 3, Vers 10. Da steht, wie geschrieben steht, es ist kein Gerecht, auch nicht einer. Also von uns aus sind wir nicht gerecht. Und trotzdem kommt Paulus und sagt, und wie sind wir trotzdem gerecht? Vers 21, auf Vers 21, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommen, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also der Gläubige ist gerechtfertigt und somit gerecht vor Gott durch die Erlösung in Christus Jesus, durch das Kreuz von Golgatha sind wir gerecht geworden. Wir sind gerecht vor Gott. Wir sind geheiligt und somit heilig vor Gott. Aber in unser Vers geht es um Gebet des Glaubens. Das Gebet eines Gerechten vermag vieles, wenn es ernstlich ist. Auf der einen Seite in deiner Stellung gerecht, aber dann wiederum geht es tatsächlich um den Mann und Frau Gottes, die auch voll des Geistes sind. Das Gebet hat dann Kraft, umso mehr Kraft, wenn du wirklich voll im Geist Gottes bist. Und von den Ältesten wird genau dies erwartet. Denn genau darum nimmt Paulus, das lesen wir in Titus, in Timotheus, er nimmt den Ältesten und sagt, diese und jene Qualität sollte er erfüllen. Der vollkommene Älteste gibt es nicht, außer unseren Herrn Jesus Christus. Aber es sollte genau diese Qualität werden. Es sollte genau dies sein, der Mensch, der vor Gott kommt, ein Mensch, der gerecht ist, ein Mensch, der danach strebt, der das Frucht des Geistes auch ersichtlich ist. Aber es ist der Mensch, nochmal, das Gebet eines Gerechten vermag vieles, wenn es ernstlich ist. Logisch kann ich sagen, ja, bring es vorm Herrn, aber wie beginnen wir oft unsere Gebete? Herr, reinige mich. Du siehst dies und jenes, was falsch war. Ich bringe es in Ordnung vor Gott, damit ich wirklich vor Gott treten kann. Also das Gebet des Gerechten, das hat mit einem Mensch zu tun, der wiedergeboren ist und dementsprechend auch sein Leben führt. Und genau darum sehen wir auch die Autorität und Gebet des Ältesten. Aber lass uns nicht unterschätzen die Kraft von jeder Einzelne von uns, der betet. Gebet hat Kraft. Ein Gebet, und das ist der zweite Punkt, der ernstlich ist. Ich glaube, der Gerechte meint es ernstlich. Aber was ist das Wort ernstlich? Im Vater unser Leser beten wir, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Florian hat diesen Vers erwähnt, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zu Ehre Gottes. Das ernstliche Gebet ist ein Gebet nach Gottes Wille. Sind wir doch ehrlich. Oft beten wir nach dem Fleisch. Stimmt's? Wir beten nach dem Fleisch, das heißt, Herr, mein Wille soll dein Wille werden. Wir erwarten vom Herrn, dass er unsere Wünsche erfüllt. Und es ist nicht diese tiefe Sehnsucht nach Gottes Wille. Oft beten wir nach dem Fleisch, wir erwarten Sachen nach dem Fleisch und wir sehen nicht, dass in all dem ist nicht Gott im Vordergrund. Es geht nicht um seine Ehre. Aber der, der es ernstlich meint, der Gerechte versteht,
Es geht nicht um irdische Sachen. Es geht um dies, was ewig bleibt.
Und wenn wir über irdische Sachen reden, da können wir jetzt vieles herausholen. Aber Paulus sagt, wenn ihr Essen habt, etwas zu kleiden hat, ein Dach über den Kopf, soll euch das genügen.
Also Paulus ist da sehr, sehr praktisch und sehr spartanisch. Weil er sagt, es geht doch um viel mehr als das, was ihr schlussendlich alles hinter euch lassen werdet.
Es geht um dies, was ewig bleibt. Und der ernstlich gemeinte Gebet ist genau dieses Gebet, dies, was ewig bleibt. Aber ich möchte das Punkt gerecht noch einmal anschauen, kurz. Und wir öffnen 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus. 1. Timotheus 2. Da haben wir Anweisungen für das Gebet.
Wir können da viel herausholen. Wir lesen Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringen für alle Menschen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Aber dann wiederum in Vers 8 sagt er, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel.
Zorn ohne Zorn und Zweifel. Das Gebet, das zweifelt, ist was für ein Gebet? Kraftloses Gebet. Deshalb sollten wir im Geist Gottes beten, nach dem Wille Gottes beten. Aber wenn du betest, Herr, schenke mir heute den Gewinn im Lotto, was betest du nach dem Fleisch? Aber wenn du betest, Herr, du siehst die Nöte, du siehst auch finanzielle Nöte, ich lege es dir hin. Ich will mein Vertrauen nicht in dir verlieren. Und in all dem will ich lernen, dir zu vertrauen. Und Herr, führe du diese Situation zu deiner Ehre.
Und wenn der Herr dir dann trotzdem ein großes Geschenk schenkt, sei gesegnet. Aber tu es zur Ehre Gottes. Aber wir müssen sehen, Fleisch, irdisches, kann uns nicht glücklich machen. Was lesen wir da? Ohne Zorn und ohne Zweifel lesen die Männer, vielleicht heißt das primär die Älteste, aber letztendlich sind es eine Rede an uns alle. Aber redet zu den Männern in Bezug auf ihre geistliche Verantwortung und sagt, an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Ja, wenn jemand mit dem Hände aufgehoben beten will, warum nicht? Sei gesegnet. Wir haben kein Muster, wie man beten soll. Wir lesen, Jesus ist auf seine Knie am Beten. Dann lesen wir, sie beten stehend. Dann lesen wir, sie sind auf ihre Knie. Dann lesen wir, sie haben ihre Hände hoch erhoben. Der Herr selbst blickt zum Himmel, wenn er betet. Wir handhaben es so, wir machen unsere Augen zu. Ja, müssen wir unsere Augen zumachen beim Gebet? Nicht unbedingt, ja. Also nirgendwo sehen wir es tatsächlich im Wort Gottes. Ich weiß, wir sind besser konzentriert dann. Jetzt sind die kleinen Kinder weg, da können sie uns nichts sagen, ja. Die kleinen Kinder sagen, ja, aber wo steht das dann, wenn ich das jetzt so sage? Da haben wir ein Problem. Aber tatsächlich sind wir besser konzentriert. Es gibt kein Muster, wie äußerlich ich beten sollte. Das Innere hat aber eine Wirkung auf das Äußere. Und was ist das heilige Hände aufheben? Was ist das heilige Hände aufheben? Kann ich jetzt sagen, ich bin jetzt gläubig, in dem Fall bin ich heilig, also kann ich meine Hände aufheben vor dem Herrn und mein Gebet sprechen. Das ist zu einfach. Und was geht es, wenn ich sage, heilige Hände aufheben? Was meint ihr? Es geht um den, der wie es da steht, das Gebet des Gerechten. Es ist einer, der wirklich mit Gott wandelt. Ich kann nicht erwarten, dass mein Gebet Kraft hat, wenn mein ganzes Leben nicht ein Leben zur Ehre Gottes ist. Wenn so vieles in meinem Leben etwas anderes meint als Gott. Aber dann, am Abend, erwarte ich Gott Antworten noch für alle meine Anliegen. Es geht tatsächlich um einen Mensch, der dementsprechend auch lebt. Ein Leben, so wie es Gott durch seinen Geist in uns gab. Dieser Mensch hat Kraft im Gebet. Und wenn er sagt, heilige Hände aufheben, heißt es, Menschen, die dementsprechend auch leben. Dann hat das Gebet auch Kraft. Ja, es kann sein, dass unser Leben nicht immer so ist. Und Gott sei Dank ist Gott ein gnädiger Gott. Und er kennt unsere Innere und er weiß, was wir brauchen. Aber das soll uns keine Ausrede sein, weil unser Gebet vermag viel mehr als das, was wir meinen. Wenn wir gerecht vor Gott kommen und es ernstlich meinen. Jetzt zurück zu unserem Text, noch zum Schluss, Jakobus 5. Da lesen wir, jetzt nochmals bei 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihm aufrichten. Und wer Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Wir haben gesehen, ein gemeinsames Gebet für den Kranken. Da lesen wir tatsächlich in diesem Kontext, was wir auch im Korintherbrief sehen, dass Menschen krank wurden wegen gewisser Sünde. Und so verheißt Gott, dass der Mensch, der dann krank ist und seine Sünde bekennt, er wird geheilt. Also es ist eine Krankheit, der über den Menschen kam, wegen einer gewissen Situation. Das lesen wir in Korinther, wo Paulus sagt, etliche von euch sind krank geworden und gestorben. Warum? Weil sie das Tisch des Herrn missachteten. Also wir müssen das im Kontext der damaligen Zeit sehen, wie Gott in der damaligen Zeit an der Gemeinde gehandelt hat. Aber nochmal, Vers 16, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander. Das ist etwas, was vielleicht nicht so gelebt wird. Bekennt einander die Übertretung. Nein, wir machen jetzt nicht eine Stunde, eine Bußstunde, wo jeder über seine Sünde da vorne redet. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Und es geht auch nicht um die Beichte in der Kirche. Aber es geht darum, wir sollten alle jemand haben, über mich offen und ehrlich reden können. Jemand, der wir Sachen anvertrauen können und wir wissen, er ist da, wenn es darauf ankommt. Er betet für mich, er kämpft für mich. Er ist für mich da. Und das Bekennen ist auch manchmal Schwäche zu bekennen, Anfechtungen zu bekennen, mit dem Wunsch, dass der andere mit dir kämpft, damit du auch dementsprechend ein Leben führen kannst, wo Christus im Zentrum ist. Und da kommt nochmal dieser Punkt, wo wir schon erwähnt haben, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und da kommt Jakobus ganz praktisch und er nimmt das Beispiel Elias, wo er sagt, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Wir denken vielleicht, Elia war was Besonderes. Ja, eigentlich war er schon was Besonderes, nicht? Er ist ja nicht gestorben. Er ist gen Himmel gefahren. Elia ist der, der wiederkommen wird vor dem zweiten Kommen des Herrn. Aber dieser Elia, sagt Jakobus, er war ein Mensch wie wir alle. Und ich glaube, Elia hatte etwas gehabt, was wir nicht hatten. Nein, etwas nicht gehabt, was wir haben. Wir sind versiegelt im Geist Gottes und so haben wir mehr als ein Elia. Wir sind versiegelt im Geist Gottes. Wir haben diese Garantie, einmal beim Herrn zu sein, etwas, was kein Mensch uns wegnehmen kann. Der Geist wohnt in uns. Und durch den Geist in uns können wir umso wirken zur Ehre Gottes. Und als Gesandte Gottes benutzte Gott Elias Werkzeug des Gerichtes. Und wir lesen, und über dieses Gebet lesen wir nirgendwo im Alten Testament. Aber Jakobus berichtet darüber, wo er sagt, wie Elia betet, er war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen soll. Ein krasses Gebet, nicht? Aber er wusste, das Gericht muss über das Land kommen. Und das Gericht über ein Land, warum kommt es? Wir sehen es oft als Strafe Gottes, und das stimmt auch. Aber Gericht kommt über das Land, damit das Land wieder eins merkt. Abhängigkeit von Gott. Bald haben wir ja Dank, Buß und Bettag in der Schweiz. Das Dank, Buß und Bettag wurde genau darum gegründet. Durch Nöte hat man das Volk gemerkt, wir brauchen Gott. Wir müssen wieder abhängig werden von ihm. Genauso auch da.
Elia betete, dass das Gericht kommt. Das Gericht ist gekommen aus 3,5 Jahre ohne Regen. Ohne Regen. Aber dann betet Elia wiederum dann nach dieser Ereignis auf dem Karmel, wo das Volk erkannt hat, es gibt nur einen wahren Gott. Betet er für Regen. Und Gott des Elias, der er angebetet hat, offenbart sich als der einzige wahre Gott. Geschwister, der Geist des Elias ist der Geist, der auch in uns ist, der Geist Gottes. Ich glaube nicht, dass unsere Aufgabe jetzt ist, zu beten, dass es kein Regen kommt, damit die Schweiz mal wach wird. Ich glaube, dieses Jahr haben wir genug Regen gehabt. Es geht darum, ernsthaft vor Gott unsere Gebete zu bringen, nach der Art und Weise, wie Gott es uns gegeben hat. Ich bin überzeugt, dass wenn wir unsere Gebete ernstlich vor Gott bringen, kann Gott und wird Gott Berge versetzen. Berge versetzen. Sei es persönlich, sei es familiär, sei es in der Gemeinde, in der Familie, in der Gemeinde, ja, sei es sogar gesellschaftlich. Aber so oft beginnen wir nach Menschenart und Weise zu kämpfen und wir vergessen der eigentliche Kampf. Der Kampf vor Gott im Gebet. Und nochmal, mit dem möchte ich nochmal schließen, lass uns nochmal Kolosser öffnen. Kolosser, Kapitel 4. Und wir lesen Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allerzeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Eine ganze Gemeinde abhängig von einem Epaphras. Eine Gemeinde selbst aber auch so wird, wie ein Epaphras. Das Gebet hat Kraft. Wir wollen das Gebet, vor allem das persönliche Gebet, nicht unterschätzen. Und auch als Gemeinde wollen wir es nicht unterschätzen. Ja, ich weiß, in der Bibelgebetsstunde, prozentuell sind es nicht wenige, wo kommen, aber es können viel mehr kommen. Ich weiß, altersbedingt ist es nicht immer möglich. Es ist ein weiter Weg. Aber eins ist es für uns alle möglich, die Gebete einer Gemeinde persönlich vor dem Herrn zu bringen. Und da dient auch diese Gebetsliste, wo wir bekommen, vielen Dank Elisabeth, als Werkzeug, als Erinnerung. Aber nochmal, welches Gebet hat Kraft? Der, der es ernstlich meint, ernstlich vor Gott zu bringen. Und Gott kann. Ich glaube, wir haben alle Anliegen, nicht? Vielleicht ungläubige Kinder, ungläubige Enkelkinder. Und das sind genau die Punkte. Wir wollen uns ernstlich vor Gott bringen. Er kann. Er wird. Wir können nicht. Er aber sehr wohl. Wir wollen in dieser Abhängigkeit von Gott bleiben, bis er kommt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für dieses Beispiel, wo wir im Wort Gottes sehen. Ja, Herr Jesus, wie du vor deinen Vater kommst, wie du so Sehnsucht hast, du, der du vollkommen warst, ohne Sünde. Aber du hast so eine tiefe Sehnsucht, Gemeinschaft mit deinem Vater zu haben. Und Herr, wir wissen, du wohnst in uns und genau dies wollen wir auch. In dieser Abhängigkeit vom Vater zu bleiben, diese Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, durch den Geist, der in uns wohnt. Und wir wissen, Herr Jesus, du hast gesagt, alles, was wir bieten werden, dem Vater in deinem Namen, wird auch in Erfüllung kommen. Und wir wollen voll sein von deinem Geist und so auch beten vor dir nach deiner Wille. Ich möchte beten, Herr, für uns als Gemeinde,
Segne, behüte du unsere Gemeinde, dein Herr. Führe du die Gemeinde weiterhin, dir ähnlicher zu werden. Aber dass wir genau dies wahrnehmen, wie Veränderung stattfindet durch Gebet. Eine Veränderung zu deiner Ehre. Wie die Gemeinde weiterhin darf wachsen, dir ähnlicher zu werden. All dies geschieht durch eine innere Erneuerung. Aber diese innere Erneuerung ist abhängig vom Gebet, Herr. Von ständiger Abhängigkeit und einem Reden mit dir. Vor dir zu kommen und in dieser Abhängigkeit zu bleiben. Aber Herr, du siehst uns als Gemeinde, aber du siehst uns auch, jeder persönlich da in diesem Raum. Jeder und seine Kämpfe und seine Laster. Der Rucksack, der mit sich trägt. Und wir dürfen alles bei dir ablegen. Und wir wissen, das Gebet hat Kraft. Und so bringen wir die Nöte vor dir. Wir bringen Krankheiten vor dir. Wir bringen auch die Ungläubigen, Verwandten vor dir. Und wir wissen, Herr, du kannst. Und so beten wir nach deiner Wille, dass es geschieht, dass sie den Weg zu dir finden. Dass du in all diese Anliegen eine Antwort bereitet hast. Dafür danken wir dir. Aber eins willst du, Herr, dass wir in dieser Abhängigkeit bleiben. Und wir wollen es lernen, ein Leben zu führen zu deiner Ehre. Und in dieser Abhängigkeit von dir, vor dir zu kommen, mit dem Wissen, du willst eine Beziehung mit uns haben. Und diese Beziehung entsteht durch Gebet. O Herr, wir wollen es wahrnehmen. Wir das beten für jede Einzelne und auch für uns als Gemeinde. Danke, dass wir dieses wunderbare Werkzeug haben, dass wir mit dir reden dürfen. Wir wissen, du hörst und erhörst unser Gebet. Amen.